Deutschlandfunk, Information und Musik.
Heute spielt die deutsche Mannschaft gegen Spanien bei der Fußball-WM in Katar. Und verliert sie dieses Spiel, dann könnte es da schon gewesen sein für Deutschland bei dieser WM. Und vielleicht wäre das nicht das Schlechteste. Denn so umstritten, so lustlos, so miesepetrig wie diese Fußball-Weltmeisterschaft war bislang keine. Ist diese WM noch zu retten? Sollte sie überhaupt zu retten sein? Darüber habe ich vor der Sendung mit Harald Lange gesprochen, dem Sportsoziologen und Fanforscher. Und ich habe ihn zum Start gefragt, wie traurig er denn wäre, wenn es heute das Aus für die deutsche Mannschaft gäbe.
Also dann von Trauer zu sprechen, wäre sicherlich unangemessen und unangebracht. Es gibt derzeit ganz andere Themen, die einen traurig machen können. Und da gehört der Fußball, insbesondere der WM-Fußball, ganz sicher nicht dazu.
Weil Fußball dann halt doch nicht die wichtigste Sache der Welt ist, meinen Sie das?
Genau. In manchen Situationen ist Fußball die wichtigste Sache der Welt, nämlich dann, wenn das Spiel läuft. Dann kann man sich vollends in das Spiel vertiefen, dann kann man tatsächlich auch alle Sorgen ringsum vergessen, ist dann quasi eins mit dem Geschehen und deshalb ist es auch als Unterhaltungsthema so überaus erfolgreich. Und bei dieser WM erleben wir erstmals in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften einen riesengroßen Rückschritt im Zuschauerinteresse. Die WM wird boykottiert und zwar nicht nur von wenigen, sondern man kann schon sagen von der Mehrheit der Fernsehzuschauer bzw. der Fußballfans. Und das haben wir im Vorfeld mit mehreren Studien auch ein Stück weit schon erhoben und konnten das auch prognostizieren, aber sind jetzt selbst auch überrascht, in welcher Deutlichkeit die Fans den Fernseher auslassen.
Sämtliche TV-Quoten in Deutschland sind unterdurchschnittlich. Das hat sich erwiesen nach dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft. Von großer WM-Stimmung ist auch in der Tat wenig zu spüren. Wobei das ja nicht in allen Ländern so ist. Es heißt ja, dass zum Beispiel in Brasilien, zum Beispiel in Wales oder in Portugal die Begeisterung viel größer ist. Woher kommt denn der Unterschied bei uns?
Fußball hat in jedem Land seine eigene Geschichte, seine eigene Kultur, seine eigene Tradition. Und so ist der Fußball in Deutschland auch gesellschaftlich enorm aufgeladen, enorm bedeutsam und hat sich auch deshalb gerade in den letzten 20 Jahren gesellschaftlich enorm entwickelt zu einem Publikumsmagneten. Wir haben in Deutschland ein sehr ausgeprägtes Vereinswesen, was auch unser soziales Miteinander ganz, ganz maßgeblich und wesentlich prägt. Und deshalb sind Stimmungen sowohl nach oben hin ausschlagend als auch nach unten hin ausschlagend enorm wichtig für die Popularität dieses Fußballs. Und in den letzten Jahren ging es immer nur nach oben, wurde immer nur gigantischer, interessanter, hat immer mehr Menschen in der Gesellschaft ergriffen. Und jetzt im Lichte dieser WM in Katar, wo von Korruption, Bestechung, wo von vielen, vielen toten Bauarbeitern und so weiter die Rede ist, da fällt es dann natürlich Menschen, die aus so einer Fußballkultur, so aus so einer Gesellschaft kommen, extrem schwer, den Fernseher einzuschalten und das Gewissen abzuschalten, weil ein Fußballfest zu feiern und zu inszenieren, quasi auf dem Rücken derer, die für diese WM gebuckelt haben, da ihr Leben gelassen haben, das ist dann doch schon viel zu makaber.
Nun ist ja das Verhältnis zwischen der Nationalmannschaft und den Fans seit langem schon nicht ganz unproblematisch. Und man kann schon sagen, nach 2014 ist die Entfremdung wohl immer weiter gewachsen. Warum ist das so?
Da ist ein Band zerschnitten worden. Die Nationalmannschaft, das hat man auch terminologisch ganz gut sehen können, hat sich ja dann nach dem Titelgewinn 2014 in Brasilien den Hashtag und die eigene Bezeichnung gegeben, die Mannschaft, und hat sich quasi über alle Mannschaften, über alle anderen Mannschaften des Landes drüber gestellt als etwas besonders Elitäres, ist damit auch ein Stück weit abgehoben von der Basis, und dann wurde eben die Kluft zwischen uns hier unten an der Basis und denen dort oben im DFB, in der Chefetage, diese Kluft wurde immer größer. Und man hat da den Kontakt verloren. Und das ist in einem Land wie Deutschland mit der ausgeprägten Vereinskultur, wo es quasi jahrzehntelang immer ein ganz festes Band zwischen den 25.000 Fußballvereinen im Land und dem DFB-Team gab. Das ist natürlich in so einem Land besonders, besonders schwer. Und so erkläre ich mir diesen Abbruch.
Hätte es noch irgendetwas gegeben, um diese WM von der Haltung her, von der Anteilnahme, von der Begeisterung her zu retten? Also womöglich doch mit One Love-Binde auflaufen und gelbe Karten riskieren. Hätte das noch etwas verändert?
Also diese One Love-Kampagne, man muss es ja so nennen, ist eine Kampagne des DFB, die der DFB im Schulterschluss mit einigen anderen europäischen Verbänden ins Leben gerufen hat. Diese Kampagne trägt nicht wirklich dazu bei, mehr Glaubwürdigkeit an der Basis zu schüren. An der Basis, das haben wir im Vorfeld auch befragt, kommt diese One-Love-Binde überhaupt nicht gut an. Die ist da quasi schon vorab durchgefallen, weil man muss dazu wissen, diese One-Love-Binde ist bereits ein Kniefall gegenüber der FIFA, weil man damit verhindert, dass die Kapitäne der europäischen Nationalmannschaften wohl möglich auf die Idee kommen, um mit der regenbogenfarbenen Binde aufzulaufen, wie es Manuel Neuer 2021 bei der Europameisterschaft gemacht hat. Und diesen Kniefall muss man im Hinterkopf haben, wenn man jetzt über diesen Skandal der One Love Binde im Zusammenhang oder die Auseinandersetzung mit der FIFA nachdenkt. Das war schon ein Kompromiss, und dass man dann noch nicht mal bereit ist, für diesen Kompromiss wenigstens eine gelbe Karte zu kassieren, das hat dann quasi an der Fanbasis massiv für Irritationen gesorgt, und man ist schlichtweg enttäuscht, und der Verband hat an Glaubwürdigkeit eingebüßt.
Und dieses Bild von der Nationalmannschaft mit der Hand vor dem Mund, es ist ja schon viel verlacht worden in dieser doppeldeutigen Bildsprache. Heißt das nun, wir dürfen nichts sagen und sind im Geheimen aber doch Helden? Oder heißt es nun, wir haben uns den Mund verbieten lassen und stehen nun da wie die Deppen? Dieses Bild, was hatte das eigentlich für eine Botschaft für Sie, und hatte das eine Chance, noch irgendwas zu verändern?
Also dieses Bild war der letzte Versuch, noch irgendetwas aus dieser One-Love-Kampagne zu retten und quasi die Stimmung dahingehend zu nutzen, dass man jetzt eben auch im Land noch kritischer gegenüber der FIFA eingestellt ist, als man das vorher gewesen ist. Aber letztlich ist an der Basis die Botschaft angekommen, wir halten den Mund. Und das zeigt dieses Bild, also die Doppeldeutigkeit dieses Bildes schlägt nach meinem Dafürhalten eher in die Richtung aus. Wir lassen uns den Mund verbieten, und da sind wir an der Basis natürlich umso enttäuschter, weil wir hätten genau das Gegenteil erwartet. Das heißt, wenn man sich vorher so weit aus dem Fenster lehnt, sich mit der FIFA anlegen will, ja, dann muss man es auch tun und darf sich dann natürlich nicht den Mund verbieten lassen, genauso wie es an sich schon an Realsatire grenzt, wenn man seinen Protest bei der FIFA anmeldet, also vorher fragt, sag mal, darf ich gegen euch protestieren während des Spiels mit so einer Kapitänsbinde? Da lag es doch auf der Hand, dass die FIFA sagt, nein, ihr zieht unsere Kapitänsbinde an und nicht eure. Ist ja völlig klar, steht auch in den Statuten, in den Regeln so drin. Und das ist für mich eine Realsatire. Das heißt, wenn ich protestieren will, frage ich doch nicht bei der FIFA nach, ob ich das darf, sondern dann mache ich es einfach. Und zwar dann, wenn ich wirklich Grund habe zum Protestieren. Und das scheint in Frage zu stehen, ob die das mit dem Protest wirklich ehrlich meinen, ob sie das aufrichtig meinen oder ob das Ganze nicht quasi der verlängerte Arm einer PR-Kampagne ist.
Wobei Grund zu protestieren wird man schon haben.
Auf jeden Fall. Enorm viel Grund, so wie das jetzt ja auch Millionen von Fernsehzuschauern, Millionen von Fans machen, die ihren Protest dann auch wirklich umsetzen, und die verzichten. Die verzichten auf ihr Fußballerlebnis, und das mit Blick auf die letzte WM 2018, wo die Mannschaft ja sehr früh ausgeschieden ist. Man hat also lange keinen erfolgreichen WM-Fußball mehr in diesem Land erlebt, und jetzt ist ein Großteil der Fans bereit, der Sache wegen auf die WM nochmals zu verzichten, und sie boykottieren und schalten tatsächlich den Fernseher nicht ein. Also die bringen ein Opfer, und die beim DFB, die es eigentlich in der Hand hätten, Druck aufzubauen, Druck auszuüben. Da hat man im DFB erst sehr, sehr spät erkannt, dass die Stimmung im Land tatsächlich in so eine kritische Richtung läuft. Und dann hat man auch erst Mitte diesen Jahres angefangen, sich offiziell etwas kritischer zu zeigen. Wir erinnern uns, bis Mitte des Jahres, bis Juni, Juli, August, da war es auch beim DFB noch Tenor, immer wieder dieses Argumentationsritual zu bemühen, nach dem Motto, auch in Katar hat sich doch unheimlich viel getan, da hat sich viel geändert, da ist eine gute Entwicklung im Gang, und nur weil die WM dahin gegeben wurde, deshalb wird sich da auch gesellschaftlich einiges verändern. Aber Menschenrechtsorganisationen haben uns relativ schnell deutlich aufgeklärt, und zwar dahingehend, dass zwar auf der Gesetzebene Veränderungen da sind, die aber längst noch nicht umgesetzt wurden, beziehungsweise die Umsetzung hakt an allen Ecken und Enden. Und das, und das muss man natürlich dann auch wissen, das, wo das Land ja insgesamt 12 Jahre Zeit hatte, sich auf diese WM, sich auf seine Gastgeberrolle vorzubereiten.
Nach allem, was Sie jetzt sagen, ist diese WM in mehrfacher Hinsicht offenkundig verloren. Sehen Sie Chancen, das Ruder herumzureißen für spätere Fußballweltmeisterschaften?
Nicht nur für spätere Fußballweltmeisterschaften wird es schwer, es wird für den Profifußball insgesamt schwer, weil so ein Ereignis wie diese jetzt boykottierte WM ist natürlich eine Zäsur für den gesamten internationalen Fußball, aber auch für den Profifußball an sich, weil der Profifußball sein Tafelsilber aufs Spiel gesetzt hat, nämlich die Bindung zu seiner Fanbasis. Die war in den letzten Jahrzehnten ungebrochen, ist immer und immer und immer gewachsen. Und sie stagniert jetzt nicht nur, sondern sie ist massiv rückläufig. Und das wird Spuren hinterlassen. Man kann das nur wieder konstruktiv aufarbeiten, indem man an Glaubwürdigkeit zurückgewinnt. Und das kriegt man nicht mit solchen Kampagnen hin, wie die One-Love-Binde, beziehungsweise diese Mund-zu-Kampagne. Das kriegt man nur hin, indem man die Strukturen auch wirklich nachhaltig verändert. Und da reicht es nicht, gegen die, in Anführungszeichen, ach so böse FIFA zu wettern. Da müsste man auch in der UEFA gucken, ob das da alles mit rechten Dingen zugeht. Erinnert sei nur an die letzte Europameisterschaft, die mitten in der Pandemie stattfand, wo sich die UEFA mit ganz, ganz, ganz vielen Sonderregelungen von den nationalen Regierungen hat ausstatten lassen, um die Spiele so zu inszenieren, wie sie das wollen. Das ist bei den Fans auch damals schon aufgefallen und aufgestoßen. Und man muss auch beim DFB gucken, der ja in seiner Spitze, in seiner Struktur immer noch ein alter Männerclub ist, wo zwar jetzt nach dem letzten DFB-Bundestag beispielsweise auch Frauen in Vizepositionen aufgerückt sind, aber von diesen Frauen hört man beispielsweise jetzt im Umfeld dieser WM und der Verantwortung für diese WM überhaupt nichts. Und das sind alles Dinge, wo man dann an der Basis schon fragt, ja, ihr könntet doch wesentlich demokratischer werden, wesentlich offener werden und vor allem, ihr müsstet durchlässiger werden, sodass die Protesthaltung, die Kritik von der Basis durchdiffundiert bis in die DFB-Spitze hinein. Der Präsident Bernd Neuendorf ist jetzt kritisch, legt sich jetzt während des Turniers mit der FIFA an. Und das, würde ich sagen, kommt viel, viel zu spät. Da muss man in den nächsten Monaten und Jahren einiges nachholen, um dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
Harald Lange war das Sportsoziologe und Fanforscher.